Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.
Mit Clemens Benke, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Stadt heißt Hamburg. Und in diesem Podcast, da stehen die Menschen im Mittelpunkt, die Hamburg ausmachen. Die mit wichtigen, großartigen Projekten und Initiativen in Organisationen und Institutionen unsere Stadt bereichern. In dieser Folge, da habe ich mal einen spannenden Beruf, den ich euch unbedingt vorstellen möchte. Hauptbetätigungsfeld ist da der Hamburger Hafen. Tode Bokop ist bei mir im Podcaststudio. Er ist unter anderem dort im Hafen unter Wasser tätig und zwar für die Hamburger Firma Hansa Taucher als, ja, Berufstaucher, Industrietaucher, was da die richtige Bezeichnung ist, das klären wir gleich. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun unter Wasser und das ist meist mega herausfordernd. Ich freue mich, genau darüber jetzt mit Tole Bokop sprechen zu können. Tole, herzlich willkommen erstmal. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Ich weiß gar nicht, mit welchem Beruf kann ich dich denn vorstellen? Ist Berufstaucher, passt das? Ist das richtig? Also...
Ja, das ist wahrscheinlich der treffendste Begriff. Also es gibt umgangssprachlich so ein paar Formulierungen, Industrietaucher sagen auch viele.
Okay, ja.
Aber prinzipiell ist es Berufstaucher, es schimpft sich bei der IHK, geprüfter Taucher ist die Ausbildung oder Fortbildung, die man macht.
Okay, geprüfter Taucher, also das heißt, du hast natürlich einen Taucherschein, also einen Tauchschein?
Ja, der steht aber nicht unbedingt in dem Zusammenhang mit Berufstauchen.
Also, okay, also du hast einen Tauchschein gemacht, ne?
So ich habe einen Sporttauchschein, bin Sporttauchlehrer.
Alles klar. Okay, du bist Lehrer auch,
genau,
Tauchlehrer.
Genau, da bin ich so ein bisschen da reingekommen.
Okay.
Aber das bringt einem zumindest offiziell fürs Berufstauchen nichts, weil das sind zwei völlig unterschiedliche. Das eine ist... Ein sehr kommerzielles Ding, um Tourismusbranche zu arbeiten.
Ja.
Und das andere ist eine offiziell von deutschen Behörden anerkannte Fortbildung.
Also wenn du Industrietaucher bist, dann musst du nicht unbedingt einen Tauchschein, also den Sporttauchschein haben. Du kannst auch einfach den Industrietauchschein machen. Genau. Beziehungsweise du musst den wahrscheinlich extra nochmal machen, aber hilft dir dabei der Sporttauchschein, den du gemacht hast? Ja, oder?
Ja, ein bisschen. Offiziell nicht. Mhm. Auf so bürokratischer Ebene natürlich nicht, aber der hilft einem ein Verständnis und auch ein Wohlbefinden unter Wasser zu haben.
Alles klar.
Ja. Also wenn man tauchen kann, ist es vom Vorteil, weil dann kann man sich mehr darauf konzentrieren, unter Wasser zu arbeiten und weniger auf das Handling von Sachen unter Wasser. Ist trotzdem anders, muss man auch nochmal neu lernen. Mhm. Aber die Dinge sind etwas einfacher. Also mir hat es sehr geholfen, weil ich wusste, wie ich mich unter Wasser orientiere. Ich wusste, wie Dinge anders funktionieren unter Wasser, zumindest ein Stück weit.
Wann hast du den gemacht, den Sporttauchschein jetzt?
Oh, meinen ersten Sporttauchschein habe ich mit 14 gemacht oder so.
Das ist echt früh, ne?
Ja, also ich war im Schwimmverein und dann ging das so.
War das hier in Hamburg oder?
Nee, in der Nähe von Bremen. Mhm. Ich komme aus der Nähe von Bremen.
Okay, also nicht in der Südsee oder in irgendeiner Türkei-Urlaub oder
im
so.
Kreidesee, Herr Mohr, da wo alle Norddeutschen ihren Tauchschein machen.
Alles klar. Also, aber ich höre schon, du bist leidenschaftlicher Taucher auch, oder?
Ja, schon, kann man schon so sagen.
Und gehst auch immer noch Sporttauchen nach wie vor?
Ja, sehr gerne. Leider zu wenig.
Okay.
Ein bisschen die Berufskrankheit. Da haben wir auch ein sehr kostenintensiver und zeitaufwendiger Sport so. Mhm. Aber immer noch. Sehr leidenschaftlich. War jetzt gerade im November auch, habe auch ein paar Freunden das Tauchen beigebracht im November. Es war sehr schön.
Wenn du jetzt, lass uns mal über deine Arbeit als Industrietaucher sprechen. Was für eine Ausbildung musst du da noch machen oder was für eine Ausbildung hast du gemacht? Was muss man da machen?
Also prinzipiell muss man eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben. Es gibt noch so ein paar andere Wege, aber das ist erstmal der offizielle Weg, ist eine handwerkliche Ausbildung gemacht zu haben.
Was hast du da gemacht?
Ich habe Schiffbau gelernt, also Konstruktionsmechaniker, Schiffbau.
Bist gelernter Schiffbauer.
Genau.
Okay.
Ja. Und dann muss man eine in der Regel zweijährige Fortbildung machen, wo man in einem Betrieb Arbeitserfahrung sammelt, parallel Lehrgänge besucht und wenn man dann diese 2 Jahre Arbeitserfahrung voll hat, plus alle Lehrgänge erledigt oder an allen Lehrgängen teilgenommen.
Also Lehrgänge, entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, weil das sind Lehrgänge zum Thema Berufstauchen. Ja, okay.
Das ist ein offiziell von der IHK gegliederter Ausbildungsplan, was man für Lehrgänge gemacht haben muss und was da auch für Wissen vermittelt werden muss. weil die müssen ja auch so ausgerichtet sein, dass man nachher die IHK-Prüfung besteht, auch wenn die IHK selber nicht den Lehrgang macht.
Okay. Sag doch mal ein Thema eines Lehrgangs zum Beispiel. Also was ist da wichtig? Was muss man da wissen?
Physikalische Grundkenntnisse, relativ Grundkenntnisse, Mathe, medizinische Grundkenntnisse, also auch ein bisschen weit gefächert. Also es ist schon teilweise medizinisch detailliertes Wissen nötig für alles, was den Körper und unter Wasser, unter Druck sein betrifft. Mhm. So. Mhm. Und dann natürlich den Umgang mit Tauchgeräten, die verschiedenen Tauchgeräte und auch den Umgang mit der Arbeit, also Arbeitskunden nennt sich das.
Okay. Unter Wasser dann wahrscheinlich, ne? Das ist nochmal speziell, ne?
Klar.
Schweißen unter Wasser zum Beispiel. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Bist du denn angestellt oder ist man als Berufstaucher freiberuflich unterwegs? Oder wird man da, geht das gar nicht? Muss man immer von Firmen angestellt werden?
Ne, das kann man sich aussuchen.
Okay, also, ja.
Wenn man die Fortbildung abgeschlossen hat, dann gibt es die Möglichkeit, und das machen viele in dem Berufsfeld, dass sie als Freelancer arbeiten. Mhm. Oder eigentlich sind es quasi Selbstständige, aber sie arbeiten halt als Subunternehmer für eine Tauchfirma in der Regel. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, seine eigene Firma aufzumachen. Mhm. Das ist aber natürlich, birgt viel mehr Risiko, und viele genießen diese Freiheit, sich selbstständig zu machen und dann als Freiberufler die Arbeit anzubieten.
Kommen wir mal konkret auf die Arbeit zu sprechen. Also was für Einsätze sind das zum Beispiel? Also was war denn dein letzter Einsatz?
Mein letzter Einsatz ist ein bisschen länger her.
Okay.
Also prinzipiell ist alles möglich, was man sich vorstellen kann. Es geht von viel Bereich, auch immer mehr im Aufkommen, ist sogenannte Kampfmittelbergung.
Ja.
Von zum Beispiel in der Ostsee oder auch hier überall in Bauprojekten, wo sichergestellt werden muss, dass dort keine Überbleibsel aus den Weltkriegen sind, die halt bei Bauvorhaben zu Risiken und Gefährdung führen können. Man hört ja immer wieder auch mal so, auf einer Baustelle eine Bombe gefunden oder so.
Ja, ich glaube, das ist sogar obligatorisch. Ne? Also wenn hier in Hamburg Bauarbeiten durchgeführt werden, dann muss der Kampfmittelräumdienst auf jeden Fall kommen und erstmal gucken, ob das safe ist. Ob
da kommt erstmal eine private Firma.
Und das gilt für Unterwasser wahrscheinlich auch, ne? Wenn im Hafen gebaut wird.
Korrekt, dann das gilt für Unter- und Überwasser.
Okay.
Und das ist ein Feld, was auch in sich nochmal sehr vielfältig ist, so verschiedene Einsatzbereiche. Dann geht es über die Bautaucherei, das heißt, wenn U-Bahnen gebaut werden, Schleusenkammern und so weiter, überall, wo tief in den Boden gearbeitet wird und das mit Grundwasser gefüllt bleibt, damit es nicht einstürzt, bis es selbst quasi tragfähig genug ist. In solchen Bereichen arbeiten die, im Tunnelbau teilweise auch. Dann viel Bereich, was ich auch viel gemacht habe, mit der Schifffahrt zusammenarbeiten, gerade hier im Hamburger Hafen oder Nord-Ostsee-Bereich, Untersuchungen an Schiffen, Reparaturen an Schiffen und so weiter. In irgendwelchen Schleusen und Wehrbereichen arbeiten. Also es geht wirklich von bis, teilweise irgendwelche Ausläufe und Löschtanks von Supermärkten kontrollieren, weil da unten eine Pumpe kaputt ist und dann muss jemand in diesen Tank rein und diese Pumpe reparieren.
Okay.
Und das machen dann wir.
Sag mal, also an Schiffen zum Beispiel Arbeiten durchführen, was wäre das denn unter Wasser? Also die müssen ja dann nicht ins Dock, sozusagen.
Nein,
ins
Trockendock. Das gilt es zu verhindern.
Okay, weil das günstiger ist wahrscheinlich, oder?
Ja. Weil einfach ein Schiff ins Dock holen, das muss erstmal dahin, wo es ins Dock geholt werden kann. Das ist meistens schon viel zu teuer.
Mhm.
Und das würde ja auch bedeuten, dass wenn die Werft von dem Schiff beispielsweise irgendwo in Südostasien ist, dann müsste das Schiff erstmal nach Südostasien, was vielleicht gar nicht im Fahrplan vorgesehen ist.
Okay.
Und darf dann teilweise hier in Hamburg zum Beispiel gar nicht weiterfahren, weil die Klassifizierungsgesellschaft sagt, dieses Schiff muss jetzt das ist ja wie so ein TÜV ein bisschen, verlängern oder so. Und dann werden Untersuchungen durchgeführt an den Schiffen zum Beispiel. Da gibt es dann so Standardabfolgen, wie man guckt sich wichtig technische Bauteile des Schiffs unter Wasser an und untersucht das Schiff und die Bauteile auf Beschädigungen, Besonderheiten und so weiter. Und ganz viel hier sind auch sogenannte Klarierungen im Hafen. Das heißt, Laien Autoreifen, Steine, Holzstücke, alles Mögliche, was sich in den Antrieb vom Schiff gezogen hat.
Ach.
Und den Antrieb beklemmt. Also dann
das Zeug muss rausgeholt werden.
Muss da jemand rein und da irgendwie, weiß ich nicht,
einen Autoreifen rausholen. Einen
Autoreifen rauspulen, was so worst case ist.
Okay.
Also das ist immer, da hat man manchmal, es kann Fluch und Segen sein, manchmal geht es ganz schnell, meistens dauert es sehr lange.
Okay, aber das kann man sich ja vorstellen, dass da ganz viel Unsinn drin sein könnte. In so
da
einem
ist alles Mögliche drin und also viel, vor allem auch einfach Leinen von Schiffen, so große Festmacherleinen.
Die sich da verheddern.
Teilweise aha, etliche Meter. Das ist schon ein hartes okay, Zeug.
Wenn, ja, so. Wenn du jetzt da an so ein Schiff geschickt wirst, Schiffsrumpf mhm, zum Beispiel. Das heißt, du gehst du da in einem freien Tauchanzug? Entschuldige, ich muss wirklich komplett ja, laienhaft fragen.
Ist ja
gehst du da in so einem freien Tauchanzug oder wirst du irgendwie runtergelassen mit so einem Tauchhelm? Und
ja, also die Standardausrüstung, zumindest hier in Deutschland, ist ein Trockentauchanzug, meistens aus Neopren.
Mhm.
Und der ist über so ein Neck nennen wir das. Das heißt, schimpft sich so, weil das halt am Nacken sitzt, am Hals.
Ja.
Darüber wird das fest mit einem Helm verbunden. Es ist so ein meistens gelber Helm mit einer Glasscheibe. Der schimpft sich super light, ist er nicht.
Also, okay.
Im Vergleich zu früher schon. Der wiegt ja, jetzt nur noch so 13 bis 15 Kilo oder 13 bis 14
okay,
Kilo.
Aha.
Je nachdem, was da für Anbauteile dran sind. Mhm. Und das sind zwei voneinander getrennte Systeme, also die sind beide mit Luft befüllbar.
Also erst der Anzug, ne?
Genau.
Und mit der Luft Helm befüllbar und dann der Helm, der kommt genau, wahrscheinlich am Schluss dann.
Genau, drauf, ne? Und über den Helm atmet ja, man und der Anzug dient als Tariermittel. Also der Anzug wird mit Luft befüllt über einen Schlauch, der mit der Oberfläche verbunden ist, wo eine große Luftreserve steht.
Mhm.
Und mit diesem Anzug kann man seine Tarierung, also die Position im Wasser bestimmen.
Indem man Luft ablässt,
indem man Luft
und zuführt.
Genau. Das ist im Endeffekt, wenn man ins Wasser geht, dann geht man in der Regel erstmal mit viel Luft rein. Also, oder man geht an einer Leiter runter zum Beispiel, wäre
ja,
idealerweise hat man eine Leiter, geht ins Wasser.
Ja.
Dann kann man sich an der Leiter festhalten, dann kann man gucken, die Luft anpassen, also zu viel oder zu wenig Luft drin.
Mhm.
Und wenn es dann so stimmt, dann wird man von dem Anzug an der Oberfläche getragen. Kann dann je nach Strömungssituation von den KollegInnen an der Oberfläche zum Schiff rübergezogen werden. Oder man kann selber dahin schwimmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Kann natürlich auch Einrichtungen anbringen, um darüber zu kommen.
Lässt du die Luft dann ab aus dem, ja, aus dem Anzug? Das kannst du selbst steuern.
Ein Ventil am Arm.
Ob du dann nach oben oder nach unten gehst.
Genau.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du permanent mit den Kollegen an Bord verbunden. Also ihr seid ein Team, ne? Wahrscheinlich.
Auf
ne?
Jeden Fall.
Mit also wie vielen Leuten rückt ihr da an?
Also
bei so einem
prinzipiell
Einsatz?
Müssen wir eigentlich immer mindestens so vier Leute sein.
Vier Leute, ne?
Ja,
also
auch
du,
rechtliche Vorgabe schon.
Ja, aber du bist alleine unten?
Du bist alleine unten, ja.
Okay, und
gibt auch Ausnahmen, aber hier nicht.
Eigentlich. Okay, und über Funk dann mit den Kollegen auf dem Schiff dann
verbunden?
Über
Kabelsprechverbindung. Also es läuft über...
Ja, über Kabel, okay.
Ja, das ist die sogenannte Schlauch und Leine.
Mhm.
Ist das, was wir häufiger benutzen, oder Umbilical im internationalen Bereich.
Mhm.
Und... da ist unsere Luftversorgung dran, da ist unsere Kommunikation für Video und Licht und Ton. Und
okay,
weil natürlich auch viele Videoaufnahmen, gerade für mhm, auftraggebende Firmen und so weiter. Und da ist dann noch so ein Notluftschlauch dran. Also der ist im Endeffekt ein Tiefenmesser auch.
Alles klar, also das heißt, dass die Arbeit, die du dann am, jetzt sind wir beim Schiff, beim mhm, Schiffrumpf zum Beispiel, die du da machst, was könnte das zum Beispiel sein? Also ein Leck wird es nicht sein. Ne?
Ja, aber, kann schon sein.
Ja? Okay.
Also es kann auch ein Leck sein.
Ja.
Aber prinzipiell wäre es zum Beispiel eine Untersuchung
ja,
nach einer Grundberührung, ob
okay,
das Schiff eine Beschädigung hat.
Mhm.
Ob es einen Wassereintritt gibt, ob es überhaupt eine Beschädigung gibt. So, wo sind die Stellen, wo sehe ich die Grundberührung?
Ja.
Ist da eine Beule? So,
okay.
Das, also
und das wird dann alles per Video auch mhm, nach oben geschickt. Also
ja,
du sprichst auch mit den Kollegen wahrscheinlich.
Ich spreche mit den Kollegen,
du sagst, was du siehst. So,
ich
ne,
beschreibe, oder? Was ich sehe.
Ja.
Die Personen oben können Gegenfragen stellen.
Ja.
Meistens sitzen die Auftraggebenden auch direkt mit dabei.
Ah, okay.
Die können dann alles live mitverfolgen. Die können dann auch noch Fragen stellen, wenn sie welche haben oder besondere Anmerkungen. Ja, guck da nochmal mehr, da ein bisschen
okay,
detaillierter
ja,
nochmal gucken.
Ja. Ja.
Und das wird dann in der Regel alles auf Video aufgezeichnet. Und dann wird das auch meistens den Auftraggebenden, also den Firmen zur Verfügung gestellt, okay, die natürlich Interesse haben. Ja.
Und wenn es jetzt zum Arbeitseinsatz kommt, in dem Sinne, dass du da was machen musst, zum Beispiel was schweißen musst, dann tauchst du nochmal auf und holst dir die Geräte und dann gleich wieder runter? Oder wie lange dauert so ein Einsatz? Ja. Also wie lange darfst du denn eigentlich unten bleiben? Da gibt es sicher auch Vorschriften, ne?
Ja, gibt es. Ja. Also die grenzen einfach an die ganz normalen Arbeitsvorschriften, Arbeitsschutzvorschriften. So.
Ah, okay.
Und dann gibt es aber noch, gemessen an der Tauchtiefe, spezielle Begrenzung an Zeiten, wie lange man auf bestimmten Tiefen verbringen darf. Da gibt es ganz klare Tabellen. Diese Zeiten muss man einhalten und es rät sich auch, die einzuhalten. Das macht auch jeder, weil das einfach ein akutes Gesundheitsrisiko darstellt, wenn man das nicht beachtet. So.
Sag mal ungefähr, wie lang ist das?
Also von bis 10 Meter, sagen wir, ist quasi Open End. Also bis 10 Meter kann man so lange da unten bleiben, dass man diese Zeit kaum erreicht, weil man dann auf Toilette muss, weil man viel zu erschöpft ist, weil es ist ja auch extrem anstrengende Arbeit, die man da in der Regel macht.
Ja.
Und alles tiefer als 10 Meter ist dann stärker, also alles ab 12 Meter ungefähr ist dann stärker begrenzt, weil es einfach ist medizinische
Faktoren. Ja, ist klar, kann man auch nachvollziehen.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche Wetter oder Wasserbedingungen, wo du nicht unter Wasser kannst? Also jetzt bei der Kälte zum Beispiel, ist es vorstellbar, dass du jetzt auch unter Wasser gehst?
Nee, ne? Ja.
Ja, okay. Ich meine, wir haben draußen jetzt -7 Grad oder so, ne? Aber
das macht nichts.
Ist im Wasser egal.
Das Wasser ist wärmer.
Das Wasser ist ja wärmer, ja, eben klar.
Also meine Kollegen sind mit Sicherheit gerade irgendwo unter Wasser.
Okay, und der Anzug?
Der isoliert.
Der isoliert warm, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wahrscheinlich ist er nicht kuschelig oder so.
Ja, der hält auf jeden Fall trocken.
Ja.
Und im Idealfall. Und dazu gibt es aber sogenannte Unterzieher. Also gibt es inzwischen auch Hightech-Technik aus der Raumfahrt, die einen da unten warm hält.
Mhm.
Und dann kann man eigentlich nur beten, dass man anstrengende Arbeit kriegt, damit einem nicht zu kalt wird.
Sag doch mal, hast du schon mal was ganz Kniffliges erlebt da unter Wasser? Also wo du denkst, wow, das wird jetzt eine Geschichte, da muss ich mich wahnsinnig konzentrieren und auch länger dranbleiben. Vielleicht auch einen gefährlicheren Einsatz?
Ja, also knifflige Sachen gibt es auf jeden Fall, weil also immer schon, wenn das irgendwie alles ein bisschen filigraner wird.
Okay.
Mit kleineren Schrauben und so.
Du hast ja Handschuhe an, ne?
In der Regel
wahrscheinlich
hast du
dicke Handschuhe,
im Winter,
ne?
Dann hast du so dicke Neoprenhandschuhe an. Und dann sind deine Finger auch noch ein bisschen kalt. Das heißt, die sind ein bisschen steif und dann musst du irgendwie mit so kleinen Schrauben und Splinten da hantieren. Ist manchmal nicht so einfach. Und auch einfach diese ganze Arbeit von in der Schwebe an einem Schiff, ein Teil, ein Gitter zum Beispiel irgendwo rausnehmen, was man an Land zwar halten könnte, weil man steht.
Klar, weil du einen festen Stand hast, ne?
Wenn man unter Wasser ist und das rausnimmt und das loslässt oder wenn man das einfach so quasi nimmt, dann zieht es einen eigentlich direkt nach oben, weil man keinen Standpunkt hat.
Ja.
Und das ist schon manchmal alles sehr kompliziert, das alles gehandelt zu bekommen, dabei nichts zu verlieren, also nichts an Werkzeug zu verlieren, keine Schrauben zu verlieren. Das kann schon alles, es braucht auf jeden Fall Erfahrung, damit umgehen zu können. Und es passiert auch den erfahrensten Leuten immer wieder,
dass sie Werkzeug zum Beispiel verlieren.
Das ist, lässt sich nicht vermeiden.
Ja, die Vorstellung ist ja, dass man auf einem festen Grund steht, aber du bist ja nicht immer ganz unten am Grund.
Nee, häufig nicht.
So, also häufig
am Schiff bist du ständig in der Schwebe und dann sollst du irgendwas irgendwo reinheben, was du aber gar nicht heben kannst, weil sobald du es in die Hand nimmst, ziehst du damit runter.
Ja. Wie machst du das dann? Also wieder Druckausgleich oder irgendwo festhalten?
Man hält sich irgendwo fest, man kann mit Magneten arbeiten, man kann sich Leinen im Idealfall irgendwo ranmachen, mit dem man sich quasi da reinhängt. Aber das ist alles, also es macht es einfach zusätzlich sehr schwierig, weil wenn man sich irgendwo dran festhält oder festmacht, hat man gleich eine Hand weniger frei.
Ja.
Man hat weniger Freiraum, um sich herum zu arbeiten.
Ja.
Das ist alles nicht so.
Ich kann mir vorstellen, dass du die Arbeit die du machen musst, also den Auftrag, den kennst du ja natürlich vorher, ne? Und dass du dir das dann theoretisch ganz genau durchgehen kannst dann, was du brauchst und was du eventuell rausnimmst, was dich nach unten ziehen könnte, dass du dann da auch entsprechend dich vorbereiten kannst oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch immer, im Vorhinein findet das auch immer statt mit den Kollegen, dass wir drüber sprechen, was brauchen wir, wie gehen wir vor, also wenn man genug Erfahrung hat, dann bei so routinemäßigen Sachen ist es relativ klar. Und wenn aber besondere Jobs kommen oder man jetzt merkt, ah, das habe ich noch nicht so häufig gemacht, dann, und da an den Punkt kommt man immer wieder, dass man sieht, ah ja, weil das ist so vielfältig. Und je nachdem, wo man was, auch bei welcher Firma man irgendwie, oder wie vielfältig man gelernt hat schon in seinem Leben, steht man immer wieder vor Herausforderungen, die dann aber im besten Fall eigentlich immer mit erfahrenen Kollegen besprochen werden können. Und dann kann man sich immer Tipps und Lösungen holen und dann fragt man die erfahrenen Kollegen, ja, wie würdest du das jetzt am besten machen? Und dann kriegt man einen Tipp. Man muss aber auch immer sich im Klaren sein, man selbst geht da unten hin und es passiert sehr häufig, dass man da ankommt und es ist alles anders als erwartet.
Als man sich das vorgestellt hat oder erwartet.
Stimmt die Zeichnung nicht, die man bekommen hat.
Wow, okay.
Weil die auch mal eine andere Taucherfirma eventuell angefertigt hat oder was auch immer. Also es gibt wirklich, alles ist möglich und man stößt immer wieder auf Herausforderungen und Überraschungen, die niemand so erwartet hätte. Ja. Und da muss man irgendwie damit regeln.
Wie ist das eigentlich mit Strömung hier, mit Ebbe und Flut, wenn du im Hamburger Hafen zu tun hast? Das ist doch sicher auch ein Thema, oder?
Ja, das ist ein großes Thema. Ja. Also das ist auch, wo du eben meintest, mit Bedingungen, wo man nicht mehr tauchen kann, gibt es tatsächlich auch Strömungsverhältnisse, wo man sagt, da kann man nicht mehr wirklich arbeiten. Also wir haben schon vieles gemacht und sind auch schon an Grenzen gegangen, was so Strömungsverhältnisse angeht. Gibt es aber auch gesetzliche Vorgaben für, kann man mit auch technischen Mitteln, Strömungsschildern und so weiter arbeiten. Aber ja, im beruflichen Alltag stellt dann das schon immer wieder vor, gerade hier in Hamburg. Also wenn man im Hauptfahrwasser oder zum Beispiel im Kölbrand oder so Katwickbrücke da hinten nach Hamburg raus, da hat man schon teilweise mit ziemlich krassen Strömungsverhältnissen zu kämpfen.
Okay. Wetterverhältnisse unter Wasser spielen eher weniger eine Rolle, wenn ich dich richtig verstanden habe?
Ja, Gewitter, aber sonst nicht.
Okay, wie ist es denn eigentlich, wie dunkel ist es eigentlich im Hamburger Hafen? Also es ist doch stockdunkel wahrscheinlich, ne? Also du brauchst immer viel Licht, was du mitnehmen musst auch noch, oder?
Ja,
also ist an der Ausrüstung dran, oder?
Ja, genau. Also an dem Helm ist eine Kamera, eine Lampe dran. eine Kamera auch, aber vor allem eine Lampe. Und man braucht auf jeden Fall Licht, weil das Wasser im Hamburger Hafen ist so oder so so trüb, dass nach ungefähr einem Meter oder zwei Metern kommt kein Licht mehr von der Oberfläche unten an.
Krass, stockdunkel dann,
genau.
Oder?
Und auch trotz der Lampe.
Das ist aber auch ein bisschen unheimlich, oder? Ich weiß nicht. Also,
ja.
Okay. Schwimmt da mal ein Fisch vorbei, oder?
Selten.
Okay.
Also man sieht selten welche. Ich habe
Lebewesen.
Ja.
In welcher Art auch immer.
Krebse gesehen, so. Aber
Krebse, okay.
So im größeren Fahrwasser, also in größeren, wo die Schiffe fahren, wo auch das meiste Arbeitsumfeld von uns liegt, sieht man jetzt selten Fische. Also manchmal, wenn man im Schlamm rumwühlt, findet man mal einen Aal, aber das merkt man meistens auch nicht so. Also wahrscheinlich schwimmen ständig Fische vorbei, aber man merkt es nicht, weil man sieht es ja auch nicht und man ist auf seine Arbeit konzentriert.
Ja.
Manchmal ist es sehr laut, aber also, es verschwindet auch aus dem Interesse.
Ja, weil du wahrscheinlich sehr fokussiert bist auf den Job, den du da machen musst.
Man ist da und arbeiten,
hochkonzentriert.
Fische zu gucken.
Ja, okay. Was sind denn die größten Gefahren, die da lauern könnten? Also jetzt haben wir über eine Schiffinstandsetzung oder Kontrolle oder TÜV gesprochen. Du bist auch an Brücken tätig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Alle Bauwerke unter Wasser.
Alle Bauwerke unter Wasser. Ja. Was kann denn an so einem Bauwerk noch sein, wo man was checken muss, kontrollieren, reparieren?
Also bei Schiffen ist es primär der Antrieb,
ein
Gefährdungspotenzial darstellt. Das schaltet man vorher aus und sichert das und so weiter. Gibt es einen Haufen, so eine Safety-Checklist, die wir am Anfang immer machen mit der Crew. Und ist aber eigentlich eine oder die größte Gefahr für generell Berufstaucher, würde ich sagen, ist immer der Sog. Also die Differenz von Druck von der einen Seite zur anderen Seite. Das kann bei Schiffen sein, das kann auch bei Schleusen und anderen Bauwerken sein, weil da einfach Kräfte auftreten durch Wasserpegeldifferenzen und durch Druckdifferenzen, die so groß sind, dass man die nicht, die kann man nicht aufhalten, die kann man nicht aushalten teilweise. Also sowas gilt es immer vorher sicherzustellen, weil wenn es einmal dazu kommt, kann es mitunter sehr brenzlig werden.
Okay, aber da seid ihr oder da bist du im Einsatz auch durch dein Team mit abgesichert. Ne? Da sind viele Leute, die darauf achten, dass nichts passieren kann.
Genau,
wahrscheinlich,
da hat man sein Team, da hat man die Leute von der Anlage, die im Idealfall genauestens Bescheid wissen. Und es ist auch in allermeisten Fällen so. Es gibt natürlich Einzelfälle von tragischen Unfällen weltweit so. Aber die Realität zeigt doch, dass all die Arbeitsschutzmaßnahmen, die man im Vorhinein trifft, Wirkung zeigen. Und man entweder einfach sehr viel Glück hat immer, aber ich glaube einfach, dass es schon doch Wirkung zeigt und auch funktioniert, dass das Team auf sich achtet.
Jetzt hattest du vorhin auch noch vom Kampfmittelräumdienst erzählt. Klar, haben wir ja gesagt, so wie es an Land Bombenfunde gibt, wird es sie auch im Wasser geben. Gerade der Hamburger Hafen im Zweiten Weltkrieg, da ist ziemlich viel Zeug runtergekommen, ziemlich viele Bomben. Und das, ich kann mir vorstellen, dass da immer noch jede Menge Blindgänger sind. Bist du auch da im Einsatz gewesen im Kampfmittelräumdienst oder macht das so eine speziell ausgebildete Truppe?
Also ich selber oder beziehungsweise die Firma, für die ich arbeite, sowieso nicht, weil, also der Kampfmittelräumdienst ist staatlich. Das ist ein staatlicher Räumdienst. Die sind zwar mit dabei, wenn die Firma was findet, aber die sind nicht die, für die ich arbeite. Also wir sind eine private Firma, die für einen öffentlichen oder für einen Auftraggeber arbeitet. Und wenn was gefunden wird, dann muss der Kampfmittelräumdienst dazukommen, weil die natürlich die sind, die im Zweifelsfall auch was sprengen und sagen, haben noch ein bisschen mehr die staatliche Anleitung, was jetzt gemacht werden muss quasi. Aber prinzipiell für die Taucher ist es klar, dass auf Bergungsbaustellen, also wo es darum geht, Kampfmittel zu bergen, arbeiten Kollegen, die einen sogenannten Paragraph 20 Schein gemacht haben. Das ist der Schein zum Sachkundigen für Kampfmittel. Den muss man zusätzlich noch machen zu seinem Tauch, zu seiner Tauchausbildung. Den kann man, also den kann man unabhängig vom Tauchen oder Überwasser benutzen. Und der gibt einem einfach das Wissen über die ganze Technik und die ganzen Kampfmittel, die man heute bei uns finden kann aus den Kriegen. Und den habe ich nicht. Und deshalb bin ich persönlich, also unsere Firma macht das sehr viel, aber ich persönlich bin auch nicht auf diesen Baustellen.
Wäre das noch eine Herausforderung für dich, so ein Kampfmittelräumdienstschein zu machen als Taucher jetzt noch oben drauf? Oder reicht dir das jetzt erstmal, was du da hast?
Doch, ich kann mir das prinzipiell schon vorstellen. Ich glaube, ich muss einfach für mich persönlich nochmal gucken, wie mein Weg so weitergeht, weil ich nicht weiß, das liefert eine große Arbeitsperspektive, so diesen Schein zu haben, weil einfach da super viel rumliegt und auch gerade in der Ostsee, die Ostsee, das hat man, glaube ich, vor einem Jahr oder so auch mal mitbekommen oder nicht ganz vor einem Jahr, dass da auch jetzt immer weiter die Schadstoffe aus Kampfmitteln austreten und dass da so viel verklappt wurde nach den Kriegen, dass dafür eigentlich Jahrhunderte an Kampfmittelräumung noch die Sachen rumliegen.
Okay. Also das ist aus beruflicher Sicht eine Perspektive,
die man einschlagen könnte. Es ist nicht so spektakulär wie andere Felder des Berufstauchens.
Tolle, dann sag doch nochmal abschließend, was war denn dein spektakulärster Einsatz, wo du im Nachhinein sagen würdest, wow, das war jetzt echt eine Herausforderung. Hat auch vielleicht mega Spaß gemacht oder war schon echt speziell. Gibt's da irgendwas?
Ja, wir haben mal bei einem Schiff das Bugstrahlruder, also das ist so ein im vorderen Bereich sich befindendes Strahlruder, also im Endeffekt ein zusätzlicher Propeller, der aber quer durchs Schiff läuft, der quasi dazu dient, das Schiff vorne nach rechts und links zu bewegen. Mhm. Und das haben wir mal im Wasser, während das Schiff im Wasser war, ausgebaut und auch wieder eingebaut. Und das, also wenn man sich das vorstellen kann, das ist so ein riesiger Propeller mit einem Getriebekopf und der wiegt schon ein paar Tonnen auf jeden Fall.
Das krass, war, aber das geht ja nicht ohne Kran oder so, oder?
Das ist oder? Ja das Problem. Das muss halt ohne Kran. Also wir haben im letzten Zuge konnten wir unseren Kran an Deck benutzen auf unserem Einsatzschiff. Mhm. Aber dahin muss das erstmal kommen, dieses Bugstrahlruder. Und das geht alles nur mit so, wir haben das viel mit Kettenzügen, also mit so technischen Hilfsmitteln gemacht. Mhm. Und ja, das war eine ziemlich krasse Herausforderung. Also ich habe persönlich das nicht ausgebaut, ich war nur beim Einbau dabei. Mhm. Aber das weiß ich von allen Kollegen und auch von mir selber beim Einbau, dass das eine ganz schön spektakuläre und krasse Nummer war.
Also war das hier in Hamburg?
Ja, das war hier in Hamburg.
Und wie lange wart ihr da im Einsatz?
Es hat schon ein bisschen gedauert.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Es ist insgesamt in reiner Arbeitszeit waren es vielleicht so um die 40 Stunden. Mhm.
Gibt es denn Einsätze, die du besonders gerne machst, wo du sagst, wow, da freue ich mich jetzt drauf?
Ja, alles in der Ostsee, ja. Weil da ist gute Sicht. Also in der Ostsee ist immer eigentlich schön.
Was da zum Beispiel? Windräder? Oder?
Nö, zum Beispiel da an Schiffen zu tauchen, mhm. Oder Brückenpfahluntersuchungen zu machen, Reinigung von Brückenpfählen okay. und so weiter. Ja. Und prinzipiell Tauchgänge mit Schifffahrt sind immer, also finde ich immer interessant, an Schiffen zu arbeiten. Mhm. Also auch ein bisschen der andere berufliche Background mhm. ist, aus mhm. dem ich komme. Und dass auch immer alles auf, in der Regel alles auf Englisch stattfindet, mhm. finde ich auch interessant, mhm. weil ich es einfach nochmal, es ist einfach nochmal auch ein bisschen andere Herausforderung.
Da musst du wahrscheinlich unglaublich viele Fachausdrücke kennen genau. im Englischen, ne?
Und das ja. war auch für mich als jemanden, der eigentlich sehr gut Englisch spricht, mhm. am Anfang trotzdem und auch teilweise immer nochmal wieder, wenn was Neues mhm. kommt, eine Herausforderung, so fein, technisch, detailliert auf Englisch sich ausdrücken zu können. So mhm. ist einfach nochmal, würde man jetzt glaube ich nicht erwarten, dass das quasi, weil das sonst so ein sehr praktischer Beruf ist, dass ja, das so klar. ein Soft Skill ist, mhm. aber der ist wichtig und der wird auch vor allem in Zukunft immer wichtiger werden, mhm. weil das immer mehr international mit Auftraggebenden auch läuft.
Tolle, vielen Dank für diesen echt mega interessanten Einblick in dein Berufsleben ja, als Berufstaucher. Gerne. Ist das eigentlich so ein typischer Hamburger Beruf auch? Oder ich meine, hier gibt es ja besonders viel Wasser und das Meer ist auch nicht weit. Kann man sich jetzt in München oder so nicht so gut vorstellen.
Gibt es eigentlich überall.
Ja.
Also bestimmt ist hier auf jeden Fall viel Arbeit, aber weiß ich nicht, Rhein-Main-Region ist auch viel mhm. Arbeit.
Also sind überall, wo es Wasser ist.
Ne? Überall, wo es Wasser ist und überall, ja. wo viel gebaut wird eigentlich.
Ja. Ja. Tolle Bokob, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja,
mega spannendes Gespräch. Danke. Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast und eine neue Folge, die gibt es immer montags bei uns. Mittags laden wir die hoch. Rebecca Waneva, die ist in der nächsten Folge von Hamburg aktuell bei mir im Podcaststudio. Sie ist vom Verband Jüdischer Studierender Nord. Das heißt, sie vertritt jüdische Studierende auf dem Campus bei uns in Hamburg. Und da gibt es ja viel Gesprächsstoff über die aktuelle Situation von jüdischen Studierenden in unserer Stadt, den zunehmenden Antisemitismus, den sie da erfahren und welche Schutzmöglichkeiten es da gibt und wie da alle ihren oder wir ja auch unseren Beitrag leisten können für ein respektvolles, für ein tolerantes und friedliches Miteinander, natürlich auch an unseren Hochschulen. Also am besten, ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Empfehlt uns auch gerne weiter und wenn ihr Kritik oder Vorschläge habt, erreicht ihr uns unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Behnke. Bis dann. Tschüss.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.